Wir begrüßen mit ganz besonderer Freude die frisch gebackene Präsidentin des WZB Berlin, Professor Jutta Almendinger. Wir bedanken uns sehr für Ihre Bereitschaft, trotz Ihres wirklich, wie ich selber mitbekommen habe, sehr, sehr engen Terminkalenders, dass so kurz nach Ihrem Amtsantritt schon zu uns zu kommen, zu der überparteilichen Fraueninitiative, zu diesem Thema, zu dieser Veranstaltung. Für diejenigen von Ihnen, die die Vita von Professor Almendinger vielleicht nicht so ganz präsent haben, ich sage nur die allerwichtigsten Stichworte. Sie hat lange am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin gearbeitet. Sie war Gastwissenschaftlerin an der Harvard Business School. Sie war Professorin für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Sie hat, und das ist vielen hier in dem Saal, glaube ich, am präsentesten, sie hat lange Jahre das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geleitet. Viele von uns haben mit diesen Untersuchungen zu tun gehabt. Wir sind sehr froh darüber, dass Sie uns berichten über ein Thema, das uns alle sehr bewegt. Es wird leicht geändert im Titel. Es heißt nämlich der alternde Arbeitsmarkt, Fakten, Mythen, Perspektiven. Das Wort hat Professor Almendinger.
Meinen herzlichen Dank. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich bestimmt schon 70 bin, weil ich in allen Stationen ganz lange gearbeitet habe. In Wirklichkeit habe ich am Max Planck, glaube ich, maximal ein Jahr verbracht. Und meine Nürnberger Zeit war genau 4 Jahre alt. Aber ich liebe solche Vorstellungen, weil sie mir einen Antrieb geben. Ich werde sie jetzt ziemlich zumauern mit allen möglichen Informationen. Und nicht nur das, ich kann leider auch nicht so lange bleiben, wie ich das ursprünglich wollte, weil ich zwar erst gestern aus dem Urlaub zurückgekommen bin, aber morgen bereits eine Dienstreise anzutreten habe, von der ich vorhin erst was erfahren habe. Insofern muss ich mich irgendwie vorbereiten. Wir haben das jetzt so umgestellt, das Programm, dass ich wie geplant diese 45 Minuten sprechen werde. Ich brauche auch die 45 Minuten. Ich hoffe, dass Sie sich sofort zur Wehr setzen, wenn ich zu schnell spreche oder wenn Sie irgendetwas nicht verstehen. Ich nehme auch an, dass aufgrund der Lichtverhältnisse Sie nicht alles sehen können. Dann melden Sie sich einfach. Und mir ist es lieber, wenn Sie mich ganz oft unterbrechen, als wenn Sie was nicht verstehen von dem, was ich tue. Der Ton ist auch etwas verzerrt. Und danach werden dann Frau Schulz und ich Fragen beantworten. Also zunächst mal zu meinem Vortrag und dann über die wissenschaftliche Perspektive insgesamt. Und wir können zu dem Zeitpunkt vielleicht das dann auch versuchen, runterzubrechen auf Berlin. Wobei das, was ich Ihnen heute vorstellen werde, und so war es auch vom Programm her angelegt, relativ wenig auf Berlin bezogen ist, sondern das sind schlichtweg Konstanten, die Deutschland insgesamt betreffen. Ich habe diesen Vortrag so gegliedert, dass ich Ihnen zunächst mal Fakten darstellen werde in 5 Bereichen. Diese 5 Bereiche, die ergeben sich von selbst, wenn man über Demografie redet. Das ist der Bereich der Geburtenentwicklung, der Bereich natürlich der Migration, der Lebenserwartung und notwendigerweise der Bereich von Arbeitsmarkt und Bildung, der damit zusammenhängt. Was die Mythen betrifft, so ist es wirklich die Frage, ist es denn so, wie es zu sein hat, ist das gegeben, was wir im Moment in Deutschland sehen. In vielen politischen Berichterstattungen wird so getan, als ob das unveränderlich ist. Das ist keine Position, die ich teile. Und ich werde am Schluss einige Perspektiven aufreißen, wobei ich mich bei dem letzten Teil insbesondere freue, mit Ihnen zusammenreden zu können. Ich komme zu dem ersten Punkt der Fakten und gehe da jetzt relativ schnell drüber, weil ich davon ausgehe, dass das meiste davon bekannt ist. Wir haben hier die zusammengefassten Geburtenziffern, die, man kann auf der einen Seite sagen, klar, die gehen zurück. Ich möchte bei dieser Grafik auf etwas hinweisen, was Sie kennen, aber es ist mir immer wieder wichtig zu zeigen, die Geburtenrückgänge in den neuen Bundesländern nach der Vereinigung, weil das schlichtweg sehr viele Aussagen zulässt über eine politische Gestaltbarkeit von Geburtenentwicklungen. Das ist mir ganz wichtig, weil auch im Moment mir viel zu häufig gesagt wird, da kann man ja sowieso nichts tun. Also hier sieht man, wie stark eine Geburtenentwicklung reagiert auf politische Umbrüche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Bei der Migration ist mir auch wichtig, dass Sie sehen, dass wir nicht über die Jahrzehnte diese Zunahme an Einwanderungen hatten, sondern dass wir sie sehr stark zurückgefahren haben und dass alle Projektionen, die wir haben bei der jetzigen Zuwanderungspolitik, über die man trefflich und sehr kontrovers diskutieren kann, dass wir, je nachdem, welche Szenarien Sie annehmen, Wanderungssalto von 200.000 Personen, das ist die grüne Linie, oder 100.000 Personen, wir bei einem positiven Wanderungssaldo bleiben. Dieser wird bei weitem nicht hoch genug sein, um das Schrumpfen der Bevölkerung zu verhindern. Bei weitem nicht. Bei der Lebenserwartung ist es ein Fakt, dass sie ansteigt. Alle Projektionen gehen darauf hinaus. Und es ist auch ein Fakt, dass der Abstand zwischen Männern und Frauen nach allen Projektionen, die wir kennen, erhalten bleibt. Es ist nicht so, dass durch die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frau sich plötzlich deren Lebenserwartung senkt. Das ist ja auch ein Argument, was man oft hört. Frauen leben deswegen länger, weil sie weniger arbeiten, was alleine auch der Art weiblicher Arbeit nicht recht hätte. Wir haben dadurch eine Situation, durch diese drei unterschiedlichen Stränge, die in allen demografischen Entwicklungen mitbedacht werden müssen, dass wir eine Zunahme haben des Anteils der 60- bis 79-Jährigen, was Sie hier sehen. Und zwar habe ich hier abgetragen zunächst mal den Anteil der Bevölkerung, das sind die grünen Striche im Jahr 2003. Sie sehen ganz oben Berlin mit knapp unter 20%, also mit knapp unter einem Fünftel der Bevölkerung im Alter, die jetzt im Alter sind zwischen 60 und 79 Jahren. Und wenn Sie das projizieren auf das Jahr 2050, so sehen Sie, dass es bei knapp unter 30% liegt. Das heißt, wir werden in Berlin fast jede dritte Person haben, die überhalb von 60 Jahren alt sein wird. Und diese Zahl ist deutlich höher und auch der Anstieg ist deutlich höher, als Sie es beispielsweise in Niedersachsen sehen, wo der Anteil knapp über 20% auch im Jahre 2050 liegen wird. Das heißt, hier bietet sich in der Tat an, oder es ist zwingend notwendig, auch eine Differenzierung zu machen nach Bundesländern, was im Übrigen bei allen anderen Achsen auch der Fall ist. Ich habe das jetzt hier, wie auch in dieser Grafik, nochmal insbesondere dargestellt, weil das in der Diskussion im Moment mir zu kurz zu kommen scheint. Schauen Sie sich mal Brandenburg an da oben, das sind jetzt die 80-Jährigen und die über 80-Jährigen. In Brandenburg liegt deren Anteil bei 70% im Jahr 2050. In Bremen dagegen liegt er bei 10%. Da haben Sie deutliche Unterschiede und das erfordert natürlich auch deutliche unterschiedliche Maßnahmen in der Stadtentwicklungspolitik. Das ist überhaupt gar keine Frage, auch was Krankenversorgung, was Pflege und so weiter betrifft. Die Altersstruktur entsprechend, da kann ich jetzt wieder schnell drüber gehen, wird sich maßgeblich ändern hin zu weniger Personen unter 20 und mehr Personen über 60, was wiederum sehr große Auswirkungen haben muss für die Gestaltung unserer Lebensverläufe, aber die Gestaltung auch von intergenerationalen Beziehungen. Die Folgen für den Arbeitsmarkt, mein Förderpunkt bei diesen Faktendarstellungen, das Erwerbspersonenpotenzial wird aufgrund einer Reduktion der Bevölkerung knapper, gar keine Frage. Sie sehen auch deutliche Verschiebungen nach Alter, Sie sehen, Sie haben weniger Personen in den jüngeren Altersgruppen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden. Und Sie haben prozentual eine Erhöhung der älteren Gruppen, was auch heißt, dass Betriebe, ich komme später nochmal darauf, ganz anders mit Weiterbildungspolitiken umzugehen haben, als sie das bislang tun. Ich gehe jetzt mal gleich darauf. Sie sehen hier auch den Anteil der 50- bis 74-Jährigen am Erwerbspersonenpotenzial, welches deutlich steigt, insbesondere nach dem Jahr 2040. Und was ebenso deutlich und noch viel dramatischer steigt, ist das Erwerbspersonenpotenzial von Frauen, was ja hier der Hauptgegenstand dieser Konferenz ist. Das heißt, sie werden im Jahr 2050 mit einem Arbeitsmarkt konfrontiert sein, in dem Frauen wesentlich stärker als heute anzutreffen sind, bei einer gleichermaßen ganz anderen Alterszusammensetzung. Das heißt, auch mehr ältere Frauen werden erwerbstätig sein. Und das wird jetzt gleich mein letzter Punkt sein, viele dieser Frauen werden auch erwerbstätig sein müssen und werden auch von den Betrieben hin in die Erwerbstätigkeit geführt werden müssen. Nicht nur aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung, sondern und insbesondere aufgrund ihrer besseren Bildung. Und das ist der letzte Punkt, Entwicklung der Qualifikations... Ja. Ja, ich freue mich auch darüber. Das Erwerbspersonenpotenzial ist eine Definition, der schlichtweg davon ausgeht, wie viele Frauen können oder stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Die andere Definition, wie viele arbeiten, sind dann tatsächlich erwerbstätig und dann nochmal mit den bekannten Unterscheidungen in sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten und so weiter und so fort. So, jetzt der letzte Punkt, Qualifikationsanforderungen. Wir wissen, Sie brauchen das gar nicht im Einzelnen zu lesen, dass wir... Nein, das war so nicht gemeint, sondern dass wenn wir die, Sie meinen jetzt normativ, Sie meinen jetzt, dass meine Perspektive, da komme ich dann am Schluss dazu.
Weil da stand doch 50 bis 74.
Ich möchte jetzt doch mal wissen, was Sie, wo?
Ja, eins noch mal, ja.
Hier? Das ist nur der Anteil der 50- bis 74-Jährigen. Nein, am Erwerbspersonenpotenzial, da bin ich tatsächlich jetzt auch bewusst bis auf 74 gegangen. Nicht, dass das heißt, die müssen arbeiten, sondern, und das sind Ableitungen aus Untersuchungen, wie lange kann man denn erwerbstätig sein? Ich rede hier nicht von Vollzeiterwerbstätigkeit, das sind sowieso nur Potenzialgrößen und keine erwerbstätigen Größen. Das andere ist eine normative Frage, der wir uns dann stellen müssen. Also, was heißen diese gesamten Entwicklungen für das, was wir arbeitsmarktpolitisch und lebensverlaufsbezogen fordern und fordern müssen? Und natürlich auch, was die Sozialversicherung betrifft. Aber das ist jetzt zunächst mal schlichtweg unter der Annahme einer Nettozuwanderung von 200.000, das ist das, was alle Institute zugrunde legen, unter der Annahme steigender Potenzialerwerbsquoten von Frauen, wie sich diese Alterszusammensetzung nach diesen unterschiedlichen Erwerbsquoten darstellt. Ja, wie viele dann tatsächlich arbeiten, ist eine andere Frage, das hatte ich ja eben schon beantwortet. So, was Sie hier sehen, sind Verschiebungen innerhalb des, wie man so schön sagt, primären, sekundären und tertiären Bereichs. Der tertiäre Bereich ist der Dienstleistungsbereich. Der Dienstleistungsbereich expandiert zwischen heute und 2020 in nicht unerheblicher Zahl, geht von 70% auf 77% hoch. Und was jetzt für unsere Thematik spannend ist, ist, dass er nicht nur expandiert, sondern dass insbesondere Dienstleistungen zunehmen. Hier haben wir jetzt nur Dienstleistungen, dass nur Dienstleistungen insbesondere zunehmen, die hohe Qualifikationen zugrunde liegen haben. Das heißt, alle wirtschaftswissenschaftlichen Institutionen kommen in ihren Projektionen dahin, dass sich nicht diese Arbeitsbereiche, wo man niedrig qualifizierte Beschäftigung dann braucht, erhöhen und expandieren, sondern dass es insbesondere Bereiche sind, wo hohe Qualifikationsniveaus erforderlich sind. Und Sie sehen das in einer insbesondere der Zunahme dieser sekundären Dienstleistungen, das ist das, was ich ganz oben angetragen habe, betreuen, beraten, lehren, publizieren, Organisation, Management, forschen, ich habe sie gesehen, entwickeln, was von 24 auf 32% ansteigt. Ja.
Gibt es diese hochinteressante Projektion auf die
diese, sie hat gefragt, inwieweit wir diese Projektion auch nach Männern und Frauen differenziert darstellen können. Das hängt natürlich immer davon, damit zusammen, wie diese einzelnen Bereiche nach Männern und Frauen besetzt sind. Das heißt, wir müssten jetzt fragen, und das gibt es, da kann ich Ihnen auch den entsprechenden Verweis geben, das ist ein IAB-Kurzbericht, wie viele Frauen betreuen, beraten, lehren, und da ist natürlich dann der Frauenanteil wiederum sehr unterschiedlich, ob sie in Grundschulen gehen, ob sie an Universitäten gehen. Mir kommt es im Moment darauf an, und da sind wir dann auch gleich wieder bei einer Gender-Komponente, dass hauptsächlich die Bereiche mit hoher Bildung zunehmen werden, und wir werden dann auch sehen, oder wir wissen, dass insbesondere Frauen in vielen diesen Bereichen überrepräsentiert sind aufgrund dieser bildungsschwachen Jungen. Komme ich gleich noch drauf. Was einen Druck für Frauen auslöst, den wir vielleicht wollen, aber vielleicht auch so nicht wollen. Da habe ich es jetzt nochmal ganz deutlich dargestellt, habe eine Zeitreihe genommen von 1991 bis 2010, wo man nochmal klar sieht, dass sich insbesondere die hochqualifizierten Tätigkeiten ausdehnen, während diese Hilfstätigkeiten abnehmen. Das ist wichtig, weil gerade in der bildungspolitischen Diskussion im Moment so getan wird, als dass die gute Konjunktur dazu führen würde, als auch jene mit schlechter Bildung und schlechter Ausbildung ihre Chancen haben. Das ist eine gefährliche Diskussion, insbesondere auch aufgrund dessen, dass der Arbeitsmarkt diese Positionen in Deutschland so nicht zur Verfügung stellen wird. Es hat viele auch kulturelle Gründe, da können wir drüber reden, aber zunächst mal, ich habe das bewusst als Faktum dargestellt, legt die Analyse das nicht nahe. Zu den Mythen. Die Mythen sehen zumindest mal so aus, dass man sagt, ja, das ist halt die Geburtenrate in Deutschland und das bleibt so und das geht nicht anders. Das stimmt nicht. Ich habe das eben gezeigt an dem Beispiel der krassen Veränderungen der neuen Bundesländer. Man kann es auch zeigen im internationalen Vergleich. Und ich glaube, da muss man ganz anders dran gehen, als nur Finanzen reinzupumpen, Elterngeld und so weiter und so fort. Da braucht es ganz andere auch kulturelle Umbrüche, die in keiner Weise entsprechend diskutiert werden im Moment. Das zweite ist die Migration, wo man sagt, um Himmels Willen, unsere PISA-Ergebnisse, die hängen natürlich auch damit zusammen, dass wir ach du je so viele Migranten haben. Und auch da sehen Sie die entsprechenden Statistiken. Wir haben Länder mit wesentlich höheren Migrationsdaten, mit wesentlich höheren Wanderungssaldi, wo man später wesentlich bessere Kompetenzwerte sieht und ganz andere Integrationsleistungen der Gesellschaft. Auch das finde ich ein fatales Ablenkungsmanöver von dem, was eigentlich politisch und bildungspolitisch getan werden muss. Wir haben das Mythos, und ich werde damit ständig konfrontiert, weil ich sehr viel über Bildungsarmut arbeite, dass man sagt, was wollen Sie denn eigentlich, heute ist die Jugend tausendmal besser ausgebildet als Sie. Das ist schlichtweg nicht der Fall. Sie haben eine Bildungsstagnation seit mindestens 10 Jahren. Es tut sich im Bildungssystem nichts, was Anteile von Gymnasien, von Hauptschulen, Realschulen betrifft. Auch das ist ein Mythos, den wir uns angesichts der demografischen Entwicklung und der die demografische Entwicklung begleitenden Arbeitsmarktstrukturen so nicht leisten können. Auch und insbesondere den Anteil von niedrig Qualifizierten nicht. Sie sehen hier, das können Sie nicht sehen, ich sage es aber trotzdem, weil das diese Position nochmal dramatisch klar macht, dass Deutschland hier das einzige Land ist, welches zwischen 1991 und 2004 in diesem Bereich unterhalb der Sekundarstufe 2 eine Erhöhung erfährt. Das heißt, wir haben mehr, es ist nicht nur eine Stagnation, wir haben mehr Personen auf niedrigem Bildungsniveau 2004 im Vergleich zu 1991. Ganz im Gegenteil zu Ländern, die vielleicht von einem höheren Niveau ausgegangen sind, richtig, die aber hier tatsächlich gearbeitet haben und diesen Anteil runtergefahren haben. Und wir sind in Deutschland das einzige Land, welches wiederum auf, und das sind jetzt diese grünen Balken hier oben, welches auf extrem niedrigem Niveau, was diesen tertiären Bereich betrifft, es nicht geschafft haben, den wesentlich zu erhöhen. Ja, die Länge dieser Balken ist in Deutschland niedriger als in anderen Ländern und die Veränderung zwischen 1991 und 2004 ist wesentlich geringer als in anderen Ländern. Und auch da möchte ich Sie, wenn wir über demografische Entwicklungen sprechen und die Arbeitsmarktentwicklungen, darauf hinweisen, das muss nicht so sein. Hier werden Potenziale schlichtweg nicht ausgenutzt, es sei denn, Sie kommen mit einer Argumentationslinie, dass Deutsche dümmer sind als andere. Aber Sie können nicht die Migrationsargumentationslinie nehmen, das hatte ich Ihnen eben gerade gezeigt. Die Erwerbsbeteiligung im Alter, auch hier, und das hat sehr viel mit Qualifikationsstrukturen zu tun, sehen wir eigentlich kaum Veränderungen. Sie nehmen im Moment etwas zu, aber schauen Sie sich die Erwerbsquoten an von Personen, die einen hohen Bildungsabschluss haben, Hoch- und Fachhochschulabschlüsse, die im Alter von 55 bis 64 Jahren noch zu knapp 80% im Erwerbsleben sind. Und schauen Sie sich an die Personen, die sind hier grün dargestellt, die ohne Berufsabschluss sind, die in diesem Altersbereich, das müssen Sie sich mal vorstellen, wo nur noch jeder Dritte im Erwerbsleben ist. Und das erzeugt natürlich soziale Ausgrenzungen, gerade der Niedrigqualifizierten und ihrer Familien, die gerade für eine älter werdende Bevölkerung mit ganz anderen Anforderungen, Sie haben ja das Stichwort schon gegeben, der Länge der Arbeitszeit, der Unterbrechungen von Arbeitszeit, die wir uns nicht leisten können. Also hier tut sich nichts und es ist ein Mythos, dass sich diese Schere zwischen Niedrig- und Hochgebildeten schließt. Sie wird eher größer, denn niedriger. Es ist auch ein Mythos, das ist jetzt für Sie eine ganz große Herausforderung, das sehe ich schon. Es ist auch ein Mythos, dass sich die Erwerbsquoten von Frauen und Männern als solche angleichen, insbesondere im Alter, über was es da geht, jetzt ist das leider hellgrün, aber ich kann das auch erklären. Was hier wichtig ist zu sehen, ist der Unterschied der Erwerbsbeteiligung in Köpfen, wo Frauen unendlich klar, also nachgezogen haben, und der Erwerbsarbeit in Stunden. Und Sie sehen, dass Frauen nach wie vor und insbesondere in älteren Jahren, wobei die älteren Jahre hier mit 50, 55 anfangen, wesentlich mehr Teilzeit arbeiten und zunehmend mehr Teilzeit arbeiten, als es noch früher war. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Früher haben weniger Frauen Vollzeit eher gearbeitet, heute arbeiten viele Frauen, aber dann Teilzeit. Und das schließt sich nicht nach der Geburtenphase, sondern es erhöht sich noch im Unterschied zu Männern. Frauen, und auch da sehen wir eher zunehmende, denn abnehmende Tendenzen, arbeiten im Alter dann auch eher, das ist diese rote Linie, in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, als es Männer tun. Auch hier im internationalen Vergleich, ich bin ja bei den Älteren und deren Erwerbsquoten. Auch hier sieht man im internationalen Vergleich, dass Deutschland mit im Durchschnitt 47,5%, eine Erwerbsquote von 47,5% der 55 und Älteren, niedriger liegt als in anderen Ländern, was auch hier meinen generellen Punkt macht, dass die Inklusion von Personen, von Frauen wie von Männern in den Arbeitsmarkt in älteren Jahren möglich ist. Und die Gestaltungsmöglichkeiten dafür sind klar, ich komme dazu gleich. So, ich bin bei den Perspektiven. Zunächst mal Geburten. Was Sie in Deutschland zunehmend sehen, ist, dass der biologische Raum, in den Frauen gebären könnten, verkürzt wird. Das sehen Sie an diesen Faden hier, realisierte Fertilität. Sie sehen, dass die biologische Fertilität, das geht auseinander. Da haben Sie mittlerweile einen Zeitraum von 30 Jahren, in dem Sie Kinder bekommen können. Und diese 30 Jahre werden im Schnitt in Deutschland auf 6,9 Jahre verkürzt. In USA beispielsweise sind das 13,5 Jahre. Das heißt, Sie haben biologisch ein Auseinandergehen der Fertilitätsphase und Sie haben von der Realisierung her ein extremes Zusammenschnurren. Jetzt möchte ich das überhaupt nicht bewerten. Was ich allerdings bewerten möchte, ist, dass diese zusammengeschnurrte Phase, in der Frauen Kinder bekommen, vollständig einhergeht mit der Phase der Karrierebegründung. Und das ist ein maßgebliches Problem. Das heißt, wenn wir es hinbekommen könnten, dass Frauen auch zur Zeit der Ausbildung, beziehungsweise dann, wenn eine Karriere ihre Fundamente hat, Kinder bekommen, das heißt, dieses Fertilitätsfenster, das Realisierte, wieder auseinanderziehen würden, hätten wir mehr geleistet für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, als dieses Hecheln einer parallelen Familiengründung mit einer parallelen Karrierebegründung. Aber das ist genau das, was in Deutschland passiert. Und das ist meines Erachtens einer der maßgeblichen Unterschiede zu anderen Ländern. Und wir hängen fest an dieser Norm von, ja, mit 28 ist das richtige Alter und mit 29. Und das ist bei den jungen Frauen fast noch stärker, weil ich mache gerade eine Untersuchung über junge Frauen. Die haben ganz klar im Kopf mit 28, das ist der Zeitpunkt. Wenn sie 28 sind, kommen sie aus den Universitäten raus und sehen, im Moment geht es nicht. Da muss man ansetzen und muss sich entsprechende Modelle entwickeln. Ich weiß, das ist immer ein Zündstoff, da können wir nachher gerne drüber reden. Das nächste ist klar, wir müssen ganz anders diese Krippenplätze, diese Hortplätze, im Moment ist das so stark in der Diskussion, dass man überhaupt nicht mehr sieht, in welch desaströser Lage Deutschland hier ist, auch im internationalen Vergleich. Da muss ich nicht was tun, sonst kommen Sie auf dieser Front der Geburten überhaupt nicht weiter. Und was definitiv auch eine Herausforderung sein wird, ist diese ganze Frage der Generationensolidarität. Was ich Ihnen hier mal aufgezeichnet habe, ist aus dem Generationen von Herrn O'Patrick oder Herrn Kohli, der auch hier gearbeitet hat, der die gleichen Untersuchungen macht, wo man jetzt mal unterscheidet zwischen Geldtransfers und persönlichen Hilfen. Und Sie sehen, dass Kinder 25 bis 49 ist hier die Altersdefinition. 5,3% dieser Kinder unterstützen ihre Eltern über 65 Jahre, während Eltern über 65 Jahren zu 28% ihre Kinder unterstützen. Das ist die heutige Situation. Wenn Sie auf die persönlichen Hilfen gehen, sehen Sie, dass Kinder zu 20% ihre Eltern unterstützen und umgekehrt sich das wenig gibt. Also zu 20% fließen diese persönlichen Hilfen zurück. Jetzt überlegen Sie sich das mal angesichts einer anderen Alterszusammensetzung. Und dann wird sofort klar, ich möchte jetzt gar nicht über diese monetäre Schiene sprechen, aber was klar ist, ist, dass diese persönlichen Hilfen der jüngeren Generation für die ältere Generation und nicht nur der Eltern, sondern auch der Großeltern maßgeblich zunehmen werden. Da können Sie, ich habe Sie gesehen, da können Sie auf- und umbauen an Institutionen, was Sie wollen. Diese Achse wird steigen. Und auch das erfordert andere Erwerbsbeteiligungsmuster, andere Lebensverläufe, genauso wie die Kinderfrage, die ich eben abgearbeitet habe, als wir sie im Moment haben. Ja.
Bei dem Geldtransfer,
das ist nur im privaten Bereich. Das ist unterthematisiert. Da ist die Frage, die Sie eben gestellt haben, eine ganz hervorragende, weil wenn man das noch dazu nehmen würde und dann die Verschiebungen von gesetzlicher Rente sich anschauen würde, dann würden die Umstellungen noch dramatischer ausfallen als das, was hier sich zu entwickeln scheint und oder sich auch definitiv entwickeln wird. So, dann Migration. Auch hier schludert Deutschland. Ich hatte das schon angedeutet. Wir haben in Deutschland wiederum als einzigem Land eine Situation, wo Kinder aus der zweiten Migrationsgeneration eine schlechtere Ausbildung haben und schlechtere Kompetenzwerte haben als Kinder aus der ersten Migrationsgeneration. Sie sehen das, ich muss hier ein bisschen aufpassen mit der Maus, Sie sehen das, die erste Generation, also die blauen sind die Einheimischen. Die erste Generation ist das Gelbe, was Sie wahrscheinlich da hinten nur ganz schwach als weiß erkennen können. Hier, das ist das Gelbe, das ist die zweite Generation. Und das Rote, nein, das Gelbe ist die erste Generation. Das Blaue sind die Einheimischen, das Gelbe sind die erste Generation und das Rote ist die zweite Generation. Und Sie sehen, ganz weiter, immer, genau. Und Sie sehen, dass die Studierenden, also die Schülerinnen und Schüler, die schlechte Kompetenzwerte haben, in der zweiten Generation noch deutlicher repräsentiert sind als in der ersten. Das heißt, die erste Generation hat schon wesentlich schlechtere Kompetenzwerte als die Einheimischen, aber die zweite Generation hat dann noch mal schlechtere als die erste Generation. Und das ist ganz anders als in anderen Ländern. Wenn ich Ihnen hier jetzt mal zeigen darf, beispielsweise die Niederlande, da sieht man, dass insgesamt der Anteil unterhalb der Kompetenzstufe 2 niedriger ist. Da sieht man aber auch, dass die zweite Generation wesentlich weniger Probleme hat als die erste Generation. Auch hier Norwegen, die zweite Generation hat weniger Probleme. Schweiz, die zweite hat weniger Probleme. Das heißt, hier kommt es zu einer Art Integration, zu einer Angleichung von Lebenschancen zwischen Einheimischen und Personen mit Migrationshintergrund, während in Deutschland, und da sind wir dann auch gleich wieder bei dem Thema, was kann man auch in Berlin tun an Städtebaupolitik und so weiter und so fort, während in Deutschland sich die Kluft zwischen Einheimischen und Personen mit Migrationshintergrund eher noch, das eher kann ich mir sparen, noch vergrößert. Das Gleiche zeigt sich hier nochmal, das werde ich jetzt aus Gründen meiner Diskussionslust einfach überspringen. So, jetzt kommt die Erwerbsbeteiligung Älterer und hier möchte ich Ihnen ein Gedankenmodell darstellen, welches völlig parallel ist zu dem, was ich Ihnen eben über die Fertilität erzählt habe. Auch hier haben Sie aufgrund der höheren Lebenserwartung, auch aufgrund der höheren Lebenserwartung im gesunden Alter eine Ausdehnung der möglichen Arbeitszeit und Sie haben über die Jahrzehnte hinweg eine Zusammenführung, eine Schrumpfung der tatsächlichen Erwerbstätigkeitsdauer. Ganz parallel zu der Fertilität. Das heißt, wir könnten eigentlich über einen längeren Zeitraum erwerbstätig sein. Wir müssen uns dann sorgfältig überlegen, über welche Art der Erwerbstätigkeit wir reden. Mit Sicherheit, jedenfalls aus meiner Perspektive, mit Sicherheit reden wir nicht über eine Vollzeiterwerbstätigkeit. Das können wir uns gar nicht leisten, was Pflege der Älteren betrifft und so weiter und so fort. Weiterbildung, bla bla bla. Aber wir könnten insgesamt die Erwerbstätigkeitsphase wesentlich flexibler halten und nicht nur Flexibilität in die jeweiligen Tage legen, in einem stark reduzierten Fenster der Erwerbstätigkeit. Für dieses Modell spricht auch, dass wir enorme Differenzen sehen zwischen dem tatsächlichen Alter und dem empfundenen bzw. erwünschten Alter. Ja, das heißt, die Leute, die werden nicht nur älter, sondern sie denken, dass sie gar nicht älter werden. So könnte man das auch sagen. Sie haben unten das, und wenn ich jetzt Sie fragen würde, würden Sie das auch alle wahrscheinlich so sagen. Das ist ja so Mist. Das, was Sie jetzt ausgerechnet nicht sehen, sind nämlich die Männer. Die Männer sind nämlich dieses hier. Das muss jetzt unbedingt geändert werden. Das muss knallschwarz gemacht werden. Das ist die Männerphase. Also Sie sehen hier unten ist das tatsächliche Alter abgebildet. 70, 75, 80, 85, 90, 95. Diese grüne Linie zeigt also den Verlauf des tatsächlichen Alters. So. Und diese orangene Linie, die zeigt jetzt, wie alt Männer und Frauen sich fühlen. Und Sie sehen, dass es ein deutlicher Unterschied ist zu dem tatsächlichen Alter. Die fühlen sich alle jünger. Das machen auch unsere ganzen biologischen Untersuchungen und Untersuchungen der Leistungsfähigkeit im Alter. Das ist vollständig im Einklang dazu in der jetzt interdisziplinären Forschung. So, und jetzt kommt das Erwünschte. Und das Erwünschte von Frauen ist zwar niedriger als das Empfundene, aber der Unterschied ist wesentlich geringer als der Männlichkeit, der jugendlich waren von Männern, die da ganz unten sind. Also Männer, die wollen wesentlich jünger sein, als sie tatsächlich sind. Und sie möchten auch wesentlich jünger sein, als sie eigentlich sich empfinden vom Alter her. Ja, während bei Frauen da ein größerer Realismus vorherrscht. Nein. Das Ganze, ich habe ja sozusagen jetzt hier keinen Spaßfaktor im Kopf, sondern ich möchte ja Ihnen sagen, als eine der Lösungsmöglichkeiten, wie man mit demografischem Wandel und Erwerbstätigkeit umgeht, schon nahelegen, dass man in der Tat entpolitisieren muss. Diese Diskussion mit dem Rentenzugang zu 67 aber gleichermaßen Modelle setzen sollte, die eine ganz andere, und ich mag eigentlich das Wort Flexibilität nicht, aber eine Flexibilität im Lebensverlauf ermöglichen. Dazu kommt natürlich ein anderes Minenfeld, das ist das der betrieblichen Maßnahmen für Weiterbildung, die also fast nicht zählbar sind. Sie sehen das hier vielleicht deutlicher bei den Betrieben, und das ist die Mehrzahl der Betriebe, die 1 bis 9 Beschäftigte hat oder 10 bis 49 Beschäftigte hat. Da tut sich wirklich, was betriebliche Weiterbildung betrifft, überhaupt nichts. Ich kann das umgekehrt, das habe ich heute im Handelsblatt geschrieben, auch darstellen über die Daten der Bundesagentur für Arbeit, wo diese ganzen betrieblichen Mittel zur Weiterbildung überhaupt nicht abgerufen werden. Ja. Und sie werden jetzt im Moment nicht abgerufen mit dem absurden Argument der Arbeitgeber, dass man sich's ja nicht leisten kann, die abzurufen, wenn man eine Hochkonjunkturphase hat. Ja. Und das aber gleichzeitig mit der Lamoyanz, dass wir einen Fachkräftemangel haben, und mit gleichzeitiger Lamoyanz, dass die Leute sich nicht länger beschäftigen lassen als im Alter, in dem ich jetzt gerade bin. So. Also das finde ich ein ganz großes Problem, was wir, wenn wir über Lebensverläufe von morgen nachdenken, und für mich ist die demografische Entwicklung Deutschlands immer damit verbunden, dass wir andere Lebensverläufe setzen müssen und auch andere Lebensverläufe institutionalisieren müssen, verbunden. Und auch hier, es muss nicht so sein, Sie sehen, dass die Weiterbildungsbeteiligung nach Altersgruppen im europäischen Vergleich ganz anders sich in Deutschland und wesentlich niedriger in Deutschland darstellt als in anderen Ländern. Ich schließe damit mit ein paar abschließenden Kommentaren. Wenn wir über die Gestaltung des demografischen Wandels nachdenken, müssen wir nachdenken über eine Veränderung der Lebensverlaufspolitik und der Institutionalisierung von Lebensverläufen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir bewusst Auszeiten in den Lebensverläufen integrieren für die Pflege von Älteren. Ich würde das als ersten Punkt setzen, wirklich als ersten Punkt setzen, und dann die Pflege und die Betreuung von Kindern als zweiten Punkt. Aber das ist nicht kompatibel mit einer durchgängigen Erwerbstätigkeit, und zwar für beide Geschlechter nicht kompatibel. Wir müssen wesentlich weniger an Frauen als solchen ansetzen, als an Männern ansetzen. Das heißt, wir müssen wesentlich mehr Incentives geben, dass Männer ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen. Und wir müssen diese Unterbrechung neben der Pflege der Älteren, neben der Erziehungsleistungen für Kinder natürlich auch, was den Arbeitsmarkt betrifft, auch vornehmlich mit Fragen der Weiterbildung belasten. Das heißt für mich allerdings auch, dass wir das Zeitfenster, welches wir jetzt gesetzt haben, dieser Normrentner von 45 Jahren ist nach wie vor etwas, was wir überhaupt nicht erreichen, dass wir mit diesen Altersgradierungen, mit der die deutsche Gesellschaft sich ja immer zuschüttet, dass wir die abbauen und dass wir eine größere Lebensverlaufsflexibilität in diese Bereiche reinlegen. Das heißt auch, dass wir ganz anders mit Bildung und Ausbildungsfragen umzugehen haben, wesentlich ernsthafter und wesentlich unabhängiger von den allen 2-3 Jahren kommenden PISA-Schocks, wo wir dann jedes Mal 2 Wochen lang stöhnen und dann wieder wenig tun, auch was Föderalismus, das ist ein großes Feld. Und ich denke, dass es mittlerweile, das war jetzt nicht die Aufgabe des Vortrages, auch notwendig ist, und das mag Ihnen jetzt etwas schräg erscheinen, aber ich halte dieses Argument, auch notwendig ist, sich um Männer Sorgen zu machen. Aus vielerlei Gründen, wenn wir uns anschauen, wie deren Ausbildung in der Jugend ist, wie viele Altbewerber es gibt, gerade bei männlichen Jugendlichen, wenn man die Auswanderung, die Mobilität von Frauen mit der Nichtmobilität von Männern vergleicht, so ist das in 20 Jahren wahrscheinlich der Punkt, der uns jetzt beschäftigen sollte und nicht erst dann. Vielen Dank.